Ich möchte das, was wir jetzt gesungen haben, bestätigen mit dem Shofar. Es ist wieder Herbst. Shofar, das Widerhorn, ist das Instrument im biblischen Judentum, wo ein ganz starkes Bekenntnis dem lebendigen Gott gegenüber ist. Und die Wahrheit Gottes wird durch das Blasen des Shofars bestätigt, Gott ist Herr, Gott ist König, er regiert in Zeit und Ewigkeit. Und das soll immer am Fest des Posaunenblasens, des Lärmblasens, heißt es in der Tora, 3. Mose 23, soll das Bekenntnis sein. Wenn du eingeschlafen bist oder müde bist oder es vergessen hast oder wer weiß was, lass dich berühren vom Klang des Shofars. Jetzt mal da hin, ich hoffe, es hebt. Das ist riskant. He? So sehen wir es etwas. Okay. Heute beginnt Rosh Hashanah, dieses Fest des Posaunenblasens. Und ich habe mich mega gefreut, der Markus hat unter dem Gebet erzählt, wie er am Flughafen in Wien Juden gesehen hat, die in größerer Zahl wo jetzt unterwegs sind und zu einem bestimmten Grab in der Ukraine pilgern. Markus, willst du es kurz erzählen? Ich hat mich berührt, habe gedacht, wow, das ist jetzt schön, auch gerade so als Step-in, dieses Bekenntnis, diese Touch, wo du gehabt hast, auch als so Vertreter von der Gemeinde, eben mit zahlreichen Juden dort am Flughafen. Und wir müssen immer wieder sagen, eben Israel, das jüdische Volk, ist und bleibt das Bundesvolk Gottes. Gott hat mit diesem Volk begonnen und er wird mit diesem Volk vollenden. Und das ist auch ein Aspekt der Treue für uns, wirklich zum Segen und zum Heil. Markus, erzähl mal, was du erlebt hast.
Am Montag bin ich von Zürich nach Wien und dann in Nordosten von Rumänien nach Jasch, heisst das, gereist. Und als ich dort in Wien dann zu dem Gate kam, bin, dort sind normalerweise nicht so dramatisch viele Leute, ist das pumpenvoll gewesen, auf Deutsch gesagt, mit orthodoxen Juden. Das sind Buben gewesen, so 10 bis Leute ins hohe Pensionsalter. Offenbar sogenannte chassidische Juden sind das gewesen. Ja. Und im Bus haben sie dann angefangen zu singen. Das war sehr berührend gewesen. Und im Flüger, das ist wahrscheinlich mehr als 50% sind jüdische Leute gewesen. Und neben mir ist ein Mann von Jerusalem und ich habe gefragt, was machen ihr da alle? Und gehen wir nach Jasch? Ja, dann hat er gesagt, nein, wir gehen nur übernachten und dann am nächsten Tag gehen wir mit dem Bus, etwa 7 Stunden fahren wir nach Uman, U-M-A-N. Das ist ein Ort zwischen Kiew und Odessa, 200 Kilometer von Kiew. Eigentlich die grösste Pilgerstätte der Juden außerhalb von Israel, zu dem Grab von dem Rabbi Lachman, der 1810 gestorben ist. Und es war einfach berührend, gewesen, wie die Leute einfach gehen. In Israel hat man x Warnungen gesagt, sie sollen nicht gehen. Und wir erwarten etwa 10'000 Leute und sind schon bereits 2'000 sind dort gewesen. Das war eine riesige Organisation auf dem relativ kleinen Flughafen, dort in dem rumänischen Ort. Das war voll von jüdischen Leuten, also sie haben sie erwartet und alles war da bereits bestens organisiert gewesen. Ja, und mich hat einfach berührt, den Zug, den die hatten und die Fröhlichkeit auch. Das war ein ganz besonderes Erlebnis.
Jawohl, danke. Nochmal, für mich ist es einfach bei der ganzen Wirrnis der Geschichte, auch bei den Gerichten, die man durchaus in der Bibel ja auch lesen, wo Gott dem Volk Israel auch zulässt, ist ein Wunder und ein Staunen einfach, wie dieses Volk durch die Zeitgeschichte präsent bleibt und wie wir auch immer wieder mal einen Touch mit dem Volk haben können. Es ist für mich ein lebendiges Zeugnis der Treue Gottes. Auch durch schwere Zeiten, durch Gericht, das Gott auch angekündigt hat, er steht zum Volk. Er hält den Bund, er ist treu. Und das wird mit dem Schofarblase Jahr für Jahr auch bekannt. Gott ist treu. Und jetzt, genau heute Abend, beginnt dieses Rosh Hashanah-Fest. Es ist morgen in Israel, das heißt, es ist ein ganzer Tag Feiertag. Da in der Schweiz sind sogar zwei Tage fertig. Also in der Diaspora wird Rosh Hashanah zwei Tage gefeiert. Und die Intention dieses Festes ist, dass man wirklich eine Begegnung mit Gott hat. Das ist ganz stark auf dem Herzen. Und die Tausende von Pilger, die jetzt da unterwegs sind, eben in die Ukraine zu dem Grab von dem bestimmten Rabbiner, wo da eben 1810 gestorben ist, die haben auf dem Herzen, dass sie eine besondere Sündenvergebung kriegen. Wenn sie am Grab von dem Rabbiner beten, dann hoffen sie auf einen besonderen Ablass. Rosh Hashanah, Yom Kippur, diese heilige Zeit, wo jetzt beginnt im Judentum, ist die Zeit des In-sich-Gehens, die Zeit der Bilanz. Wie stand ich vor Menschen da? Wie stand ich vor Gott da? Wie ist die soziale Bilanz? Wie ist die göttliche Bilanz? Sollte ich Sachen in Ordnung bringen? Und das ist ein Fest, eine Zeit, wo von Gott befohlen ist. 3. Mose 23 sind die Fest beschrieben. Und da heißt es in 3. Mose 23, ab Vers 23 folgende: Gott sprach zu Mose, rede zu den Söhnen Israel im 7. Monat, am 1. des Monats. Soll euch Ruhe sein, eine Erinnerung durch Lärmblasen. Eine heilige Versammlung, keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun und ihr sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Und Gott sprach zu Mose, doch am 10. dieses 7. Monats, da ist der Versöhnungstag, Yom Kippur. Eine heilige Versammlung soll er für euch sein und ihr sollt euch selbst dem Herrn hingeben und sollt ihm ein Feueropfer bringen. Also jetzt vom 1. bis zum 10. Tischri, 1. bis zum 10. des 7. Monats, ist im Judentum bis heute eine Zeit, wo Gott angewiesen hat, wo man in sich geht, wo man Bilanz zieht, wo man umkehrt, wo man hofft, dass man an Yom Kippur wieder für ein Jahr ins Buch vom Leben eingeschrieben wird. Man wünscht sich eine gute Einschreibung in dieser Zeit. Man weiß, man bekennt, Gott ist König, er ist der Herr, aber er ist auch der Richter. Wie stand ich vor ihm? Wenn er der Richter ist, wird er mir gnädig sein, wird er mir wohlgesonnen sein? Das ist eine Spannung, die in diesen Tagen liegt. Und mit dieser Spannung pilgern die auch hin in aller Fröhlichkeit. Aber der tiefste Wunsch im Herzen ist, die Nähe von Gott irgendwie zu erleben. Ich möchte euch etwas vorlesen, wie aus dem Talmud, wie innerlich Juden das erleben können. Die erhabenen Tage haben begonnen. Man dringt im Gebet mit tollem Mut, auch der Not und Verzweiflung, in die Nähe von Gottes Erhabenheit vor. Da ist dies unsäglich großartige himmlische Getümmel, die Engel, die Gottes Unsagbarkeit umtanzen, umwallen, umschweben, umtoben, die in Schauer und Schrecken ihm dienen und den furchtbaren feiern. Der Sturm der Seraphim, die ihm singen, die tosenden Tausende, die Himmelserhabenen, die aus Blitzen geschaffenen, die jäh hinjagenden, die den Thron umbrausenden, die Schwingen schwebenden, die Flammen funkelnden, die Heiligen, diese unvorstellbaren Armeen aus Schnee und Feuer, gestaltlos, viergesichtig, nur Flamme, nur Blitz, nur Bewegung. Zwischen ihnen allen, die alle im Himmel umbranden mit ihrem Gottgejauch, zwischen unsagbaren Heerscharen hindurch, drängt sich von jeder flammenden Gewalt und Fülle geblendet und dennoch flehend und umso heißer von der Angst gewürgt die Menschenseele. Oh, oh. Ein langer Satz, hätte ich einen Satz gesehen. Hei, 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 hei. Ich möchte euch damit einfach ein bisschen so einen Touch geben, wie das für Juden ist, die wirklich sehr emotional, auch inbrünstig leben. Und ich finde es sehr hilfreich, wenn wir diese jüdischen Traditionen kennen. Wir werden gleich verstehen, warum. Weil Jesus exakt in diesen Traditionen verankert war, gelebt hat und seine Botschaft gegeben hat. Botschaft, die für uns elementar wichtig ist. Für das jüdische Volk eigentlich zuerst, aber Gott sei Dank auch für uns als Nichtjuden. Diese Zeit von Rosh Hashanah bis Yom Kippur, diese Zeit der erhabenen Tage, die ist geprägt von einem Gedanken, der im Prophet Micha, älteres Testament, am Ende des Propheten Micha geschrieben ist. Und wir kennen das auch bei uns im christlichen Kontext. Es gibt sogar mal ein Lied aus alter Zeit davon. Wer ist ein Gott wie du, der die Schuld vergibt und Vergehen verzeiht? Dem Überrest seines Erbteils. Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst an Jakob, an Israel Treue erweisen, an Abraham Gnade, die du unseren Vätern geschworen hast von den Tagen der Vorzeit her. Das sind die letzten Verse im Propheten Micha, Kapitel 7, Vers 18 bis 20. Und genau dieses Gebet, das wird jetzt hundertfach, tausendfach, x-tausendfach im Judentum wieder betet. Genau diese Verse werden rezitiert. Wir hoffen auf einen gnädigen Gott. Wer ist ein Gott wie du, der die Schuld vergibt und Vergehen verzeiht? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten und du wirst alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Kennt ihr das Lied noch? Wo ist solch ein Gott, so wie du? Das ist genau aus dem Text Prophet Micha. Das ist das, was jüdische Menschen seit über 3000 Jahren, wo es diese Weisung gibt, bis heute bewegt. Wie stand ich vor Gott? Wie fällt das Gericht Gottes über mich aus? Und ich finde es einfach spannend, wenn wir jetzt zum neutestamentlichen Text gehen, oder vielleicht das noch kurz, und dann der neutestamentliche Text aus Johannes 5. Rabbi Yochanan ben Zakkai, der ist um 70 nach Christus, also kurz nachdem oder bald nachdem Jesus gelebt hat, ist der gestorben. Und der hat auf seinem Todesbett Folgendes bettet. Und das griff genau auch in das hinein, was wir da von Rosh Hashanah und Yom Kippur spüren. Jetzt, wo ich vor den höchsten König der Könige, den Heiligen, gesegnet sei er, gestellt werde, der für immer lebt und besteht, dessen Zorn, wenn er auf mich zornig ist, ein ewiger Zorn ist, wenn er mich einsperrt, mich für immer einsperrt, der, wenn er mich tötet, mich für immer tötet und den ich nicht mit Worten oder Bestechungsgeldern überzeugen kann. Und nicht allein das, sondern es stehen zwei Wege jetzt vor mir. Der eine führt nach Gan Eden, das ist Paradies. Der andere in das Gehennum, das ist die Hölle. Und ich weiß nicht, welchen Weg ich geführt werde. Sollte ich da nicht weinen? Ein angesehener Rabbiner der damaligen Zeit, am Ende seines Lebens, ist das die Bilanz. Wie ist die Bilanz in deinem Leben, am Ende des Lebens? Wirst du beim Gericht Gottes bestehen? Weißt du das? Und da muss ich euch sagen, auf dem Hintergrund dessen, was wir gerade von Rosh Hashanah Yom Kippur kennen, liest sich Johannes 5 ganz anders. Johannes 5. Johannes 5 beginnt: Danach war ein Fest der Juden. Ein Fest der Juden. Und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Welches Fest der Juden wird hier nicht explizit gesagt, aber das, was wir dann in Johannes 5 lesen, die theologische Diskussion, die Jesus eröffnet und letztlich auf den Punkt bringt oder zuspitzt, die spricht exakt in das Thema von Rosh Hashanah und Yom Kippur hinein. Das heißt, vom Inhalt her, dessen, was dann Jesus den Leuten wirklich ins Herz hineinredet, muss Rosh Hashanah gewesen sein. Es war ein Fest der Juden. Wir kennen die Geschichte, die einleitende Geschichte. Jesus geht nach Jerusalem, er geht zum Teich Bethesda und findet dort einen Gelähmten, der seit 38 Jahren gelähmt ist. Niemanden hat, der ihn zur richtigen Stunde ins Wasser bringt. Und Jesus fragt ihn: Willst du gesund werden? Die Geschichte kennen wir, oder? Eine beliebte Geschichte, auch in der Kinderstunde, im Sonntagsschul und so weiter. Das ist eine sehr bekannte Geschichte. Bei der bleiben wir meistens stehen. Jesus spricht, der Mann steht auf und geht heim. Was ich bei Jesus schon manchmal speziell finde, ich meine, es heißt, es war Schabbat und dieser Schabbat heißt nicht, dass es Samstag war, muss es nicht heißen, sondern es ist dieses Fest gewesen und deswegen war Schabbat. Am Fest der Juden ist Schabbat. Und die religiöse Jude, die religiöse Führer haben sich daran gestoßen, dass der Kalte sein Bett getragen hat, also die Trage mitgenommen hat. Jetzt kann man auch sagen: Mensch Jesus, du weißt doch, was die Gepflogenheiten von den Religiösen an dem Tag sind. Hättest du jetzt sagen können, komm, lass das Bett stehen und trag es halt morgen, hol es morgen, oder? Ah. Manchmal ist Jesus wirklich ein bisschen provokativ, finde ich. Er setzt so eine Pointe noch rein. Er fordert raus. Die Heilig ist ein Signal gewesen. Die Heilig hätte wirklich sollen bekannt werden. Vielleicht hätte er deswegen noch gesagt: Komm, nimm das Bett auch noch mit. Er ist der Herr über den Schabbat. Und genau da haben sich nachher die Religiösen aufgehängt. Die Heilig ist nicht das Problem gewesen. Okay, ist schon nett, dass er ihn geheilt hat. Aber dass er das Bett auch noch dreht hat, das ist das Problem gewesen. Und dann hat es Diskussionen gegeben. Und ich finde es jetzt spannend, wie Jesus sehr schnell switcht und auf ein Thema zu sprechen kommt, wo ich mich früher noch, wo ich den Zusammenhang nicht kennt habe, oft gefragt habe und denke: Herr Jesus, wieso schwätze ich jetzt genau so wie jetzt? Ich verstand es nicht. Ist ja nicht das Thema gewesen. Ich lese euch mal vor, wie es weitergeht nach der Heilung. Johannes 5, Abvers 17. Jesus antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Darum suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Schabbat aufhob, eben indem er dem Gelähmten sagte, er soll diese Trage mitnehmen, sondern weil er auch Gott als seinen eigenen Vater nennt und sich so selbst Gott gleich macht. Da antwortete Jesus zu ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, und ich finde es spannend, jetzt kommt dreimal kommt wahrlich, wahrlich. Mir hat fast den Eindruck, das ist der Sound des Schofars, wo Jesus da nochmal aufnimmt, auch verbal jetzt. Ich setze euch jetzt einen Pfeiler, ja? Ich blase jetzt ins Schofar, ins göttliche Schofar rein. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er vom Vater sieht, denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, jetzt kommt es nochmal, Fanfare, das ist unumstößlich, das ist fest. Ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst, und er hat ihm Exousia, Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst tun. So wie ich höre, richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Spürt da etwas? Diese Einheit zwischen Vater und dem Gesandten, Jesus. Jesus beruft sich als beruft sich zu Gott als Zeugen. Er will nicht Zeugnis von Menschen. Gott gibt Zeugnis von ihm. Deswegen die Heilung. Das ist die Einstiegszeit. Ich denke, dass Jesus bei diesem Fest der Juden nach Jerusalem ging und zum Haus Teich Bethesda ging, das war ein Zeichen für die Botschaft, die er letztlich setzen will. Er hätte auch hier gar nicht einfach predigen können. Aber zuerst hat er geheilt. Und wo ist er hingegangen? Bethesda. Wisst ihr, was Bethesda heißt auf Deutsch? Bethesda. Bethesda. Beth. Kennt ihr vielleicht Beth? Bethlehem, schon mal gehört? Bethlehem, genau, Haus, Beth. Und Bethlehem ist Haus des Brotes, Bethesda ist Haus der Gnade. Die Gnade. Also Jesus ging ins Haus der Gnade, Bethesda. Auch das ein Zeichen. Und dieser Bethesda-Teich, der ist direkt nördlich vom Tempelplatz. Bethesda. Interessant, Jesus ist sehr zeichenhaft in Jerusalem auftreten. Er hat, zumindest nach Überlieferung, nur zwei Wunder in Jerusalem. Einen Gelähmten geheilt und einen Blinden. Und ich finde es spannend, das erste Wunder war in Bethesda, im Haus der Gnade. Und das zweite Wunder war südlich vom Tempelberg. Man kann fast sagen, der Ort, wo sich Gott offenbart, ist in der Mitte drinne. Nördlich, Bethesda, Haus der Gnade. Südlich ist dieser Blinde geheilt worden, dem er Speichel auf die Augen gerieben hat und dann zum Teich Schiloach geschickt hat. Teich Schiloach. Und der ist ganz im Süden, ganz weit unten in Jerusalem. Ich finde das spannend. Zwei Wunder, zwei Zeichen Heilung, körperlich, und die Augen sind geöffnet worden. Und in der Mitte ist der Tempelplatz, wo Gott sich offenbart. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dreimal. Und habt vielleicht vorhin gemerkt, beim Schofar wird auch dreimal blase. Ich blase es nochmal, es ist unglaublich viel Symbolik drin. Vielleicht hat Jesus auch hier in diesem Kontext dreimal dieses wahrlich, wahrlich gesprochen. Der erste lange Ton im Schofar ist, Gott kommt, er offenbart sich. Und dann haben wir drei Töne und die sprechen davon, Gott sei mir gnädig. Und dann haben wir diese ganz kurzen Töne, die meinen, ich bin nervös, bin aufgeregt, wenn Gott kommt. Das löst etwas in meinem Herzen aus. Und der letzte lange Ton ist, Gott kommt wieder. Ihm gehört Zukunft. Er regiert in Zeit und Ewigkeit. Auch wenn mir der Schnuf ausgeht, der Atem, beim Blasen. Ihm geht der Schnuf nicht aus. Er ist ewig. Und vielleicht hat Jesus hier in diesem Kontext dreimal dieses wahrlich, wahrlich gesagt, weil das auch zum Schofar gehört. Ich blase es nochmal. Diese drei Töne, Gott sei mir gnädig. Und ihr könnt euch vorstellen, ich meine, das ist jetzt ein Horn. Ein Horn. Dort blasen viele Hörner. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Sound ist? Okay. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Was ist das Thema von jetzt, es war ein Fest der Juden? Was beschäftigt Leute da in Jerusalem? Was ist ihr Topic? Was geht ihnen durchs Herz? Wie stand ich vor Gott? Ja? Ich ziehe Bilanz. Wie sieht mein Leben vor Gott aus? Hoffentlich ist er mir gnädig. Hoffentlich finde ich Gnade bei ihm. Ja, ich glaube, dass er ein Gott der Gnade ist. Aber ob er mir Gnade zuspricht, das hoffe ich einfach. Wie stand ich vor dem Gericht Gottes, wenn es dann wirklich meine letzte Stunde ist und ich hinübergehe, an diesem Scheidepunkt bin, wie dieser Rabbiner das so formuliert. Ich stand vor zwei Wegen. Der eine Gott zu Gan Eden, ins Paradies, der andere führt ins Gehenna, in die Hölle. Ich weiß nicht, welcher Weg ich geführt wird. Und dann kommt Jesus mit dem Fanfarenstoß. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Das ist doch eine Botschaft gewesen, oder? Meine Güte, hey! Das ist doch eine Botschaft gewesen von Gnade und Barmherzigkeit. Wo die Herzen hat wollen erreichen. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und die sie gehört haben, werden leben. Die sie gehört haben, werden leben. Das ist die wichtigste Stimme. Die Stimme von Jesus. Jesus hat mal gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich sag's euch, auf die Voice freue ich mich. Auf diese Stimme. Wirklich. Wenn die dann erschallt, Siegfried, stand auf. Ja, das Grab ist nicht für dich bestimmt. Stand auf, du wirst leben. Aus Gnade und Barmherzigkeit. Mein Blut, mein Tod spricht dich frei. Gnade und Barmherzigkeit. Und ich sage es euch, in diesen wirren Zeiten, wo wir heute auch stehen, es sind wirklich verrückte Zeiten. Und das ist erst der Anfang, es wird noch wilder werden, denke ich. Jesus hat gesagt, so in diesen Endzeit reden, das ist erst ja, so das Step-in, wenn die Sachen so richtig durcheinander gewürfelt werden. Ich glaube, wir dürfen sichtbar werden jetzt. Unser Bekenntnis, wo wir stehen. Der Fels ist unverrückbar. Wer sein Haus auf Fels baut, der wird nicht hin und her peitscht. Es peitscht am Haus, ja. Ich kann auch Angst kriegen, aber wie bekennt es ist, Jesus ist König, Jesus blieb König, er ist Herr und ich vertraue ihm. Und je finsterer im Prinzip die Zeiten werden, desto heller leuchtet das Licht. Ist doch logisch. Deswegen bin ich sehr dankbar, gerade in deiner wirren Zeit, für solche Worte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die tue ich mir fett markieren. In der Bibel und in meinem Herzen. Fett markieren. Und das will ich bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, weil das ist Wahrheit Gottes für Zeit und Ewigkeit. Ich tue euch die drei Worte nochmal zusammenfassen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Das heißt, Vater und Sohn sind eine Einheit. Wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Das ganze Gericht hat der Vater dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Das ist ein Bekenntnis vor Menschen. Gott und Jesus sind eins. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben hervorübergegangen. Und wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Für mich die wichtigste Botschaft, auch in den zurückliegenden, verrückten Jahren mit Corona, dort, wo Satan uns in Ängste, in Überlebensängst hineindrängen will, ist sein Wort stärker und größer und gib mir Shalom. Was kann mir schaden? Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Hat Paulus mal formuliert. Und dieses Bekenntnis ist gesetzt für Zeit und Ewigkeit. Und ich mache euch Mut, jetzt auch, ihr habt den Live-Kurs jetzt. Ich wünsche es euch, dass Menschen durchdringen dürfen und das erfassen dürfen im Verstand und im Herzen, dass das stimmt und dass sie vom Tod ins Leben durchdringen. Und wir sind eingeladen jetzt, noch zu singen miteinander. Ich habe das schön gefunden, ich habe mir das gewünscht, dass wir nach diesen starken Worten von Jesus uns Zeit nehmen, Gott als König wirklich zu ehren, Gott als der gnädige und barmherzige Gott in Jesus wirklich anschaut und uns zusprechen lässt, was durch die Liedtext uns im Herz vermittelt werden will. Der Geist Gottes Er teilt aus. Und jeder ist ein bisschen anders, ein bisschen an einem anderen Punkt. Und mein Wunsch ist, mein Gebet ist, dass der Geist Gottes jetzt besonders austeilt. Vielleicht durch ein bestimmtes Lied, durch einen bestimmten Text und natürlich durch sein Wort. Danke, Jesus, dass du lebendig bist, wahrhaftig bist und dass du wirkst. Du bist gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte. Das sehen wir, das wissen wir. Und du hast dieses Zeichen gesetzt am Teich Bethesda, im Haus der Gnade, dass du gnädig und barmherzig bist, dass du wiederherstellst, dass du heilst. Und die größte Heilung, Herr, die größte Befreiung ist, wenn wir wissen dürfen, wir sind geheilt für Zeit und Ewigkeit. Wir müssen das Gericht nicht fürchten. Und wir beten darum, Herr, dass diese Juden, die jetzt da am Grab dieses Rabbiners sind in der Ukraine, dass sie in irgendeiner Weise berührt werden. Wir wissen, Herr, dass du mannigfaltige Wege hast, wirklich Menschen zu gewinnen, die dich von ganzem Herzen und von ganzer Seele wirklich suchen. Wir bitten um dein Licht, um dein Heil, um deine Erkenntnis, dass du, Jesus, wirklich der Gesandte bist, zuallererst für die Juden, dass das offenbar wird, auch jetzt in diesen hohen Feiertagen, die weltweit im Judentum sind, wo auch da in der Schweiz die Juden durch Defizite gehen, wo sie sich anschauen, wer sie auch vor dir sind, wie sie vor dir sind. Wir bitten um Heilsoffenbarung in Jesus, dem Messias. Und vor allem bitten wir natürlich, dass wir selbst zutiefst verankert sind in diesem Heil. Und dass dieses wahrlich, wahrlich, wirklich in uns fest zementiert ist. Du, Jesus, sprichst und wir werden leben. Du, Jesus, bist der, der den Tod überwunden hat. Und du, Jesus, bist der, der das Gericht in Händen hält. Und wer auf dein Blut, auf deine Gerechtigkeit baut, Herr, der ist freigesprochen. Es ist Gnade, Gnade, Gnade und Barmherzigkeit pur. Wir ehren dich und danken dir dafür. Amen. Amen.